NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Die Treppe nehmen oder mit Freunden wandern, das war eigentlich nie ein Problem, doch plötzlich geht einem die Puste aus. Da kann einfach mangelnde Fitness dahinter stecken, aber oft sind solche Zeichen ernste Warnsignale. Wer leicht Atemnot bekommt und weniger leistungsfähig ist, kann unter einer Herzschwäche leiden. Die betrifft in Deutschland etwa 4 Millionen Menschen. Stärke dein Herz, Herzschwäche erkennen und behandeln, das ist das Motto der aktuellen Herzwochenkampagne der Deutschen Herzstiftung und Thema bei uns in der Visite. Und mein Studiogast ist Professor Dr. Johann Bauer-Sachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und uns haben dazu heute Vormittag am Visite-Service-Telefon auch viele Fragen erreicht. Mehr dazu gleich. Ja, Herr Professor Bauer-Sachs, oft werden Warnsignale abgetan nach dem Motto, ich werde halt älter. Wann sagen Sie, Achtung, da stimmt was nicht?
Also ganz wichtig, dass man eben nicht einfach mit dem Älterwerden das abtut, denn es ist nicht normal, Atemnot zu haben oder es ist nicht normal, eine Treppe nicht mehr hochzukommen oder es ist nicht normal, auch im höheren Alter vielleicht enge Gefühle auf der Brust zu haben. Also das sind so Warnzeichen, und wenn dann sogar schon Wassereinlagerungen in den Unterschenkeln da sind, dann ist schon mehrere Liter Flüssigkeit zu viel, sind dann schon im Menschen drin, und dann sollte man unbedingt zum Arzt gehen.
Was genau versteht man denn unter Herzschwäche?
Also Herzschwäche ist eine Erkrankung des Herzens, die dazu führt, dass der Körper nicht mehr mit genug Blut und Sauerstoff versorgt wird. Und es gibt da verschiedene Ursachen dafür. Also es ist nicht eine einzige Erkrankung mit einer Therapie, sondern es kann eine Durchblutungsstörung am Herz vorliegen. Es können Herzklappenprobleme vorliegen. Es kann der Muskel, die linke Herzkammer, zu schwach sein. Es kann aber auch, und das wird oft verkannt, der Muskel zwar stark sein, aber durchsetzt mit Bindegewebe, sodass dann die linke Herzkammer zu steif ist und dann geht nicht genug Blut in die linke Herzkammer rein und kann deswegen nicht ausgepumpt werden und hat darüber dann kommt es zur Herzschwäche.
Und das Herz muss arbeiten und arbeiten dagegen. Was sind denn die Hauptrisikofaktoren für eine Herzschwäche?
Man muss klar sagen, Herzschwäche ist meistens eben nicht angeboren, auch wenn es natürlich Menschen gibt, die einen angeborenen Herzfehler haben. Aber die meisten Menschen entwickeln eine Herzschwäche im Laufe ihres Lebens, sehr viele auch erst im Alter. Und da spielt Bluthochdruck spielt eine ganz wichtige Rolle. Dann spielt eine Rolle Zuckererkrankungen, Bewegungsmangel, das Rauchen auch, das meistens über den Umweg über eine Durchblutungsstörung am Herzen, also Verengungen von Herzkranzgefäßen oder Herzinfarkte. Und beim Herz muss man wissen, der Muskel funktioniert zwar das ganze Leben, aber wenn einmal Muskel abgestorben ist, zum Beispiel durch einen Herzinfarkt, dann regeneriert sich das Herz nicht. Dann vernarbt der Muskel und der restliche Muskel, der noch lebt, muss die Arbeit des anderen mit übernehmen, und das kann zur Herzschwäche führen.
Es gibt ja auch Herzmuskelentzündungen, auch bei jüngeren Menschen. Da wird immer vorgewarnt, mach keinen Sport bei Infekt.
Ja, wichtiger Punkt. Also das sind häufig junge Männer, können aber auch jüngere Frauen sein, die im Rahmen einer Viruserkrankung, die sich sonst nur als Schnupfen, Husten, Heiserkeit präsentiert, auch eine Beteiligung des Herzens haben. Wahrscheinlich merken wir das in vielen Fällen gar nicht, weil es einfach mit ausheilt mit der Viruserkrankung. Aber wenn das schwerer ist, dann hat man eben Herzbeschwerden im Sinn von enge Gefühl auf der Brust oder Atemnot. Und wenn wirklich eine Herzbeteiligung da ist, eine sogenannte Myokarditis, dann sollte man definitiv keinen Sport machen, sondern sollte sich schonen. Und bei den meisten Menschen heilt es dann zum Glück wieder komplett aus. Aber es bleiben einige wenige, wo sich doch aus so einer Herzmuskelentzündung auch eine dauerhafte Herzschwäche entwickeln kann.
Sie haben das ja erklärt, Atemnot, ich merke, ich komme vielleicht nicht mehr so gut die Treppe rauf. Also das sind alles Dinge, die mir auffallen. Gibt es auch Patienten, die erstmal gar nichts von ihrer Herzschwäche merken?
Ja, es kann subtiler sein, also so Dinge wie zum Beispiel etwas weniger Belastbarkeit, etwas Einschränkung da im täglichen Leben und eine Müdigkeit. Also das sind so Anzeichen, die viele Menschen, gerade wenn sie älter sind, komplett auf das Alter schieben. Aber man merkt es dann vielleicht nicht so recht, weil man es auch nicht wahrhaben will. Also wir nennen das Dissimulieren. Also man tut so, ja, ich brauche ja eigentlich die Treppe gar nicht hochnehmen. Ich nehme dann lieber mal den Fahrstuhl oder die Rolltreppe. Also bitte seien Sie ehrlich zu sich selber. Wenn Sie merken, dass da eine Einschränkung vorliegt, dann kann man zumindest ja mal über Hausärztin oder Hausarzt dann eine Abklärung machen, ob nicht doch eine Herzschwäche vorliegen könnte.
Sie haben schon gesagt, im Alter tritt das natürlich häufiger auf. Wer ist denn besonders gefährdet?
Also Menschen mit Bluthochdruck, das ist ganz klar eine sehr, sehr wichtige Ursache für die Herzschwäche. Menschen, die auch schon einen Herzinfarkt hatten. Also da kann sich auch noch, wenn man es gut überlebt hat und eigentlich keine Einschränkungen hatte, was ja heute bei schneller Hilfe, wenn wir schnell Patienten ins Herzkatheterlabor bekommen und das verschlossene Kranzgefäß wieder öffnen, entsteht meist keine Herzschwäche. Mhm. Aber es kann sich nach dem Herzinfarkt auch nach Jahrzehnten noch eine Herzschwäche entwickeln. Solche Menschen oder wenn man Erkrankungen hat wie einen angeborenen Herzfehler oder eine Zuckererkrankung, da muss man ganz besonders hellhörig sein, weil dann eben das Auftreten einer Herzschwäche viel häufiger ist.
Mhm. Gibt es da einen Unterschied bei Frauen und Männern oder sind die gleichermaßen betroffen?
Also es gibt insofern einen Unterschied, als Frauen häufiger von der Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung der linken Herzkammer betroffen sind. Das ist diese Form der Herzschwäche, bei der es zur Versteifung der linken Herzkammer kommt und dann nicht genug Blut in die Herzkammer reingeht während der Erschlaffungsphase der sogenannten Diastole. Und das ist bei Frauen häufiger, auch gerade bei übergewichtigen Frauen oder Frauen mit einer Zuckererkrankung. Und da spielt der Blutdruck eine ganz entscheidende Rolle. Frauen scheinen auch etwas stärker auf nur leichte Erhöhung des Blutdrucks zu reagieren, mit einer Verdickung des Herzmuskels und mit Einlagerung von Bindegewebe. Mhm. Also gerade bei Frauen sollte man besonders streng den Blutdruck einstellen.
Mhm. Okay, da sind wir schon bei der Diagnostik. Also Blutdruck kann ich ja zu Hause immer gut überwachen oder sollte ich. Wie wird denn die Diagnose gestellt, Herzschwäche?
Also es gibt zwei ganz wichtige Diagnosekriterien. Das eine ist ein Wert, den man im Blut bestimmt, also ein sogenanntes Peptid, also ein kleines Eiweiß, was man im Blut bestimmen kann, NT-proBNP heißt das. Das ist typischerweise erhöht bei Herzschwäche. Und das zweite, eigentlich die entscheidende Untersuchung, ist eine Echokardiographie, also ein Herzultraschall beim Kardiologen oder bei der Kardiologin. Und im Herzultraschall kann man dann Klappenfehler sehr gut sehen. Man kann sehen, ob die Pumpleistung der linken Herzkammer normal ist. Und man kann auch sehen, ob beispielsweise eine Versteifung der linken Herzkammer vorliegt.
Sie haben ja schon gesagt, wenn das Herz geschädigt ist, dann kann das sich selbst nicht reparieren. Gibt es da jetzt auch bei der Herzschwäche unterschiedliche Stadien, also wo man handeln muss?
Ja, also wir kennen beispielsweise eine Minderdurchblutung des Herzmuskels. Da kann man zum Beispiel durch ein Einsetzen von Stents oder manchmal auch durch eine Bypass-Operation die Durchblutung so verbessern, dass die Pumpleistung der Herzkammer dann auch wieder besser wird. Also das ist eine Art kausale Therapie der Herzschwäche dann. Das ist leider aber nur in der Minderheit der Patienten mit Herzschwäche so. Dann haben wir auch Medikamente, die den Herzmuskel stärken. Und da haben wir wirklich ganz hervorragende Anzahl verschiedener Medikamente. Ich habe sie schon die Fantastic Four getauft, also vier verschiedene Medikamente, die bei Herzschwäche dazu führen, dass der Herzmuskel sich auch wieder stärkt bis zum gewissen Grad. Und nur wenn eine komplette Vernarbung vorliegt, wie beispielsweise nach einem Herzinfarkt, dann kann man dieses Areal nicht mehr verbessern, aber man kann die umliegenden Areale des Herzmuskels noch besser machen.
Und man kann natürlich eine ganze Menge für seinen guten, gesunden Lebensstil tun. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, da ist irgendwas nicht in Ordnung, die Atemnot ist da oder vielleicht schaffe ich die Treppe nicht mehr so, wann gehe ich denn zum Hausarzt und wann zum Facharzt? Ist das jetzt erstmal so, dass ich zu meinem Hausarzt gehen kann?
Typischerweise ist primär Hausärztin, Hausarzt da erste Ansprechpartner, einfach weil dann das schon mal in die entsprechende Richtung auch geleitet werden kann. Es gibt ja auch andere Ursachen für Atemnot. Wenn jemand beispielsweise ein starker Raucher oder Raucherin ist, dann kann ja auch mal primär die Lunge das Problem sein nach einigen Jahren. Aber wir sehen immer wieder, dass die Herzschwäche nicht so im Fokus steht, dass man vielleicht erst zum Lungenfacharzt geschickt wird und der sagt dann, die Lunge ist doch in Ordnung. Und dann geht es zum Kardiologen. Aber primärer Ansprechpartner ist sicher Hausarzt.
Die verteilen dann sozusagen auf die Fachärzte und Fachärztinnen. Im Studio zu Gast ist der Herzspezialist Johann Bauersachs. Und uns haben heute viele Fragen zum Thema Herzschwäche am Visite-Hörertelefon erreicht. Antworten hier gleich bei uns. Im Studio ist Melanie Thieltges. Das Alter und unser Lebensstil beeinflussen unsere Gesundheit. Wer sich ständig schlecht ernährt, viel zu viel wiegt und raucht, geht ein hohes Risiko ein. Übergewicht und Nikotin können buchstäblich an uns hängen bleiben, in den Blutgefäßen, die sich verengen und die Blutzufuhr zum Herzen blockieren. Das kann den Motor auf Dauer gefährlich schwächen. Herzschwäche vorbeugen, Herz stärken, darum geht es bei uns in der Visite. Zu Gast ist der Kardiologe Professor Johann Bauersachs und er hat heute Ihre Fragen am Servicetelefon beantwortet, zum Beispiel die von Christiane.
Ich habe Extrasystolen. Gehört das auch mit zu einer Art Herzschwäche? Oder?
Im weiteren Sinn, also es muss nicht Herzschwäche sein, aber bei Herzschwäche kann man das auch haben. Worunter leiden Sie denn?
Ja, diese Extrasystolen, also teilweise so massiv, dass die mich also richtig teilweise lahmlegen. Bin auch beim Kardiologen in Behandlung. Ich habe damals vor 5 Jahren schon Bisoprolol verschrieben bekommen, 5 Milligramm. Dann hat er nach dem EKG 7,5 Milligramm verschrieben, da wurde es ein bisschen besser. Aber nach der zweiten Woche wurde es dann wieder schlechter.
Ja, also wichtig ist ja, dass man mal klärt mit einem Langzeit-EKG oder auch EKGs, wie viel Extraschläge sind tatsächlich. Und wenn beispielsweise da über 10 oder gar über 20.000 Extraschläge am Tag sind, dann kann das auch die Herzleistung beeinträchtigen. Von daher muss man auch schauen, ob da jetzt eben die Pumpleistung der Herzkammern noch normal ist oder nicht. Und unter bestimmten Bedingungen kann man solche Extraschläge ja auch mittels einer Katheterablation, also mit einer Verödung, dann auch tatsächlich beseitigen, weil oft die eben auf Medikamente halt doch nicht so gut ansprechen.
Richtig. Also er hat mir nach dem ersten Langzeit-EKG 9.000 Schläge. Also das ist ja schon hart an der Grenze, würde ich sagen, ne?
Ja, also es spielt halt immer eine Rolle, wie sehr sie drunter leiden. Und wenn das, sagen wir mal, beispielsweise an einer Stelle wäre, wo man sehr gut hinkommt und mit geringem Risiko sowas veröden könnte, dann wird man es eher machen, wenn sie so drunter leiden. Da ist wahrscheinlich wichtig, dass sie mal auch bei einem Spezialisten der Rhythmologie auch mal zur Beratung hingehen.
Ein Spezialist der Rhythmologie?
Rhythmologie, genau, die sich mit Rhythmusstörungen beschäftigen und die vielleicht dann auch solche Ablationsbehandlungen, also solche Verödungen dann tatsächlich auch machen und dadurch dann auch optimal beraten können.
Okay, gut. Das hilft mir schon mal weiter. Gut.
Vielen, vielen Dank für Ihre Frage. Alles Gute.
Ja, okay. Tschüss.
Tschüss. NDR1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Tilkes und Professor Johann Bauersachs. Guten Tag.
Guten Tag, Müller hier. Na, ich habe ein bisschen Probleme. Der Blutdruck ist eigentlich soweit in Ordnung, also 130. Ich habe allerdings manchmal nachts und gegen Morgen ziemlich hohen Blutdruck. Und es ist eine Plaque festgestellt worden in einer der Herzkammern. Nicht jetzt großartig gefährlich. Und ich habe immer ziemliche Rückenschmerzen im oberen Rücken. Die vom Orthopäden als er sagte ja, es könnte auch vom Herzen kommen. Und dann, wenn ich laufe, dann wirkt sich das sehr stark aus. Es strahlt in die Oberarme aus. Ja, und ich habe manchmal oder dann selten so einen Krampf im Rücken, dass sich der ganze Oberkörper zusammenzieht und es sind beide Arme ausstrahlt. Und nun habe ich Angst, ob das, ich weiß nicht, kommt es jetzt vom Herzen oder ist das vom Rücken?
Also das ist manchmal gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Wenn es aber typischerweise unter Belastung jetzt beim schnelleren Gehen oder Laufen auftritt, dann sollte man schon mal ans Herz denken. Also wir haben durchaus schon Menschen gehabt, die haben wochenlang vom Orthopäden irgendwelche Behandlungen bekommen gehabt und zum Schluss hatten sie dann einen Herzinfarkt oder hatten eine Verengung eines Kranzgefäßes im Bereich der Herzhinterwand, weil dort kann es dann eben auch in den Rücken ausstrahlen. Und nehmen Sie denn irgendwelche Medikamente ein?
Ja, ich nehme im Moment Bisoprolol ein, ASS 100 und ein Statin.
Ja, das ist ja schon mal gut. Also sagen wir so, die Medikation spricht ja dafür, dass man auch den Verdacht hatte, dass da möglicherweise eine Verengung von Herzkranzgefäßen vorliegen könnte. Und dann wäre sicherlich ja eine kardiologische Abklärung mal sinnvoll, dass man Herzultraschall macht, vielleicht auch mal ein Belastungs-EKG, um das zu sehen, ob dann Schmerzen sich provozieren lassen.
Ja. Herr Doktor, es ist so, dass ich zweimal schon im letzten Jahr ein Belastungs-EKG hatte und auch dieses Jahr. Das Belastungs-EKG ist, oder so ein Stress-EKG, also das von diesem Jahr ist besser ausgefallen als das vom letzten Jahr. Das ist ja schon mal positiv. Nur, es ist so, dass es auch Unterschiede gibt in den Zeiten der Schmerzen während der Belastung. Wenn ich jetzt zum Beispiel vormittags, ist das überhaupt kein Problem. Mache ich das aber nachmittags und laufe mit meiner Frau, wir laufen sehr viel, also wir bewegen uns sehr viel, also ein Bewegungsmangel kann es bei uns absolut nicht liegen. dann tritt es nachmittags und abends, spätnachmittags, eher auf als vormittags.
Man ist schwer zu sagen jetzt so über das Telefon. Ich meine, was man auch schauen muss, ist der Blutdruck denn gut eingestellt? Und wenn Sie sagen, nachts oder morgens ist der Blutdruck hoch, dann wäre es sicherlich mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung zu empfehlen, dass man objektiviert, ist der Blutdruck denn tagsüber und nachts über wirklich in einem guten Bereich. Und da ist heutzutage, jetzt sagen wir, das Bisoprolol nicht das primäre Medikament, was man für hohen Blutdruck einsetzen würde. Da könnte man ja, wenn man sieht, dass da tatsächlich deutlich über 130 liegende Blutdrücke also sind, dann könnte man eventuell auch andere Medikamente einsetzen für den Blutdruck.
Ja, ich sitze manchmal morgens gegen 4 Uhr, also ich habe eine Blutdruckuhr und auch ein Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk und es ist manchmal über 100, also 150, manchmal so, einmal sogar drüber.
Ja, und das ist eben nicht gut.
Das ist meistens nachts um 4 Uhr, wenn ich dann aufwache, also dann...
Ja, ich meine, Ihre Eigenmessungen sind zwar da hilfreich, um was zu sehen, aber ich würde eine 24-Stunden-Blutdruckmessung empfehlen, weil nur dann kann man unabhängig von so Schrecksituationen, wo Sie vielleicht gerade aus dem Schlaf hochschrecken, dann auch mal tatsächlich standardmäßig den Blutdruck messen und dann Durchschnittswerte bilden.
Mhm. Herr Müller, dann lassen Sie noch mal alles abklären und alles Gute von dieser Stelle.
Ja, ich bin schon seit Jahren beim Kardiologen in Behandlung. Es ist so, wissen Sie, das ist manchmal so ein Fall für Abenteuerdiagnose, ne? Mhm. Weil ich nun wirklich nicht weiß,
Und es gibt ja auch Menschen, Herr Müller, es gibt auch Menschen, die haben Läuse und Flöhe, die haben vielleicht einen Bluthochdruck, haben trotzdem aber auch degenerative Veränderungen der Wirbelsäule und müssen deswegen auch vom Orthopäden mitbehandelt werden.
Mhm. Ja, ich habe noch einen Termin beim Orthopäden Donnerstag.
Also gut. Da haben Sie viel Glück, denn die sind rar. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Müller.
Alles klar.
Tschüss. Okay.
Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Tilkes und Professor Johann Bauersachs. Guten Tag.
Ich habe Herzschwäche und habe eine Frage zu dem Thema. Ich war am 11. November jetzt beim Kardiologen und der ist eigentlich sehr zufrieden. Ich hatte vor 10 Jahren, fing das an, noch 10% Pumpleistung und habe aber nichts gemerkt. Und jetzt liege ich bei über 50 ohne OP. Und der Kardiologe sagte mir, die obere Ebene liegt bei 60. So, und weiter hat er dazu nichts gesagt. Und meine Frage ist jetzt, obere Ebene. Ich habe jetzt mal geguckt im Internet, mehrere Ebenen, aber so richtig kann ich da nichts mit anfangen.
Also das kann ich auflösen. Also im Endeffekt meint er wahrscheinlich, dass so eine normale Pumpleistung der linken Herzkammer so zwischen 60% und 70% liegt oder wenigstens 55% sein sollte. Ja. Das heißt, Sie sind aber mit Ihren 50% gar nicht mehr weit weg von der normalen Pumpleistung. Ich nehme an und ich hoffe, dass Sie auch Medikamente einnehmen.
Ich nehme regelmäßig Remipril, Metoprolol und Wassertabletten, immer regelmäßig sowieso und laufe jeden Tag, wenn ich die Enkelkinder nicht an der Backe habe, dann bin ich jeden Tag eine Stunde walken.
Na, das ist doch super. Und ich meine, wenn es sich so schön erholt hat, dass Sie da wieder auf eine fast normale Pumpleistung gekommen sind und gut leben können damit, dann hat doch die Therapie auf jeden Fall was bewirkt.
Ja, ich habe keine Einschränkungen und komme super klar. Klar, ich bin sehr wetterfühlig, muss ich dazu sagen, geworden. Vorher hatte ich da nichts mit zu tun. Ob das nur mit dem Herzen zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber dann liege ich um, wenn jetzt so 20 Grad Unterschied sind oder so. Aber da haben ja gesunde Menschen auch schon mit zu tun.
Ja, und das ist ja auch häufig, sag mal, vielleicht, wenn man die Wechseljahre durchgemacht hat, dann kann sich sowas auch ändern. Wichtig ist mir, dass Sie zum einen Ihre Medikamente weiternehmen und zum zweiten wollte ich Sie einmal fragen, wie der Blutdruck ist, weil der soll auch nicht erhöht sein, wenn man gerade schon eine Herzschwäche hatte.
Also der Blutdruck ist im Durchschnitt 110, 112.
Perfekt, das ist gut.
Ja,
wunderbar. Mehr brauche ich gar nicht
68,
wissen.
Also das ist, also, mein Puls ist super, ist alles perfekt.
Dann sehen Sie, wie gut Medikamente wirken können und was man damit auch bei einer Herzschwäche erreichen kann.
Und mit Sport.
Und mit Sport.
Ja, Bewegung ist alles. Bewegung ist alles. Und ich kann sowieso nicht still sitzen, konnte ich noch nie. Meine zweite Frage wäre, ich habe 2021 Brustkrebs, habe aber großes Glück gehabt und war gestern zur Untersuchung, es ist alles super, sieht alles sehr gut aus. Meine Frage ist jetzt, ich muss ja Tamoxifen nehmen. Mhm. Hat das Beeinträchtigungen auf mein Herz?
Nee, also sagen wir so, Sie haben ja Glück, dass Sie so eine Hormontherapie offensichtlich machen und dass Sie jetzt keine Chemotherapie nötig war. Weil Chemotherapie, die kann aufs Herz schlagen, aber bei Ihnen ist es offensichtlich nicht nötig. Und das Tamoxifen kann zwar auch irgendwelche Nebenwirkungen haben, aber bezüglich des Herzens ist das Tamoxifen relativ gutmütig.
Ach so,
da brauchen Sie keine Sorge haben jetzt, dass Sie deswegen dann die Herzschwäche sich verschlechtert.
Okay, Super. Dann bin ich zufrieden. Vielen Dank.
Alles Gute weiterhin.
Danke für Ihren Anruf. Tschüss.
Nicht zu danken. Tschüss.
Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Zu viel Stress, zu wenig Sport und dazu die eine oder andere Zigarette. Wer dann noch mit Übergewicht zu kämpfen hat, riskiert, dass sein Herz irgendwann schlapp macht. Neben anderen Faktoren haben Herzprobleme auch damit zu tun, was wir unserem Körper zumuten. Viel bewegen und nicht rauchen sind schon mal gute Prämissen für ein gesundes Herz. Herr Professor Bauer, sagst, worauf müssen sich Menschen mit Herzschwäche denn im Alltag generell einstellen?
Wichtige Probleme bei der Herzschwäche sind verminderte Leistungsfähigkeit. Also das ist ganz klar im Vordergrund. Und gerade zu Beginn einer Herzschwäche kann so eine leichtere Ermüdbarkeit und geringere Belastbarkeit bei schweren Belastungen im Vordergrund stehen. Und dann, wenn die Herzschwäche voranschreitet, dann hat man schon auch bei leichten Belastungen oft Probleme im Sinn von Atemnot und eben schneller Ermüdbarkeit. Wenn man sogar schon sichtbare Wassereinlagerungen im Sinn von Ödem an den Unterschenkeln hat, dann ist schon ist relativ weit fortgeschritten, weil dann schon, bevor man überhaupt Ödeme sieht an den Unterschenkeln, sind schon mehrere Liter zu viel an Bord praktisch, die das Herz nicht mehr über die Nieren dann ausscheiden kann. Mhm.
Sie haben gesagt, es gibt inzwischen sehr wirksame Medikamente. Welche Möglichkeiten gibt es da in der modernen Therapie?
Also wir unterscheiden zwischen jetzt symptomatischen Medikamenten, das heißt welche, die einfach die Atemnot schnell besser machen, die vielleicht das Wasser austreiben. Das sind typischerweise diese Diuretika, also wassertreibende Medikamente. Mhm. Und wir unterscheiden daneben eben Medikamente, die prognostisch wirken, also die die Herzschwäche auch über die nächsten Monate und Jahre verbessern. Und da braucht man etwas Geduld, das spürt man nicht sofort. Aber wenn man da einige Wochen bis Monate diese Medikamente einnimmt, dann verbessert sich der Herzmuskel oft sehr deutlich. Und man kann damit auch viele, viele Jahre noch leben, was früher gar nicht so möglich war, wo man dann nur an Herztransplantationen denken konnte. Heutzutage können sehr viele Menschen über Medikamente und zum Teil auch über spezielle Geräte, also sogenannte Devices, Spezialschrittmacher etc., können die doch sehr lange, teilweise Jahrzehnte, ein fast normales Leben führen.
Welche Rolle spielt denn die moderne Telemedizin jetzt schon bei der Überwachung solcher Schrittmacher zum Beispiel?
Also es gibt nicht nur jetzt diese Geräte, Schrittmacher, Defibrillatoren, die bei Herzschwäche verwendet werden, die auch mit dazu dienen, dann telemedizinisch Patientinnen und Patienten zu überwachen, sondern es gibt auch die Möglichkeiten, Telemedizin zu machen ohne solche Geräte, beispielsweise indem man einen Sensor in die Lungenschlagader einbringt. Das ist eine Möglichkeit, um den Lungendruck und damit auch Stauung vor der linken Herzkammer zu überwachen. Oder auch noch einfachere Dinge wie tägliches Gewicht und auch Blutdruckmessung. Und dann wird das an ein Telemedizinzentrum übertragen. Und dann sind dort Expertinnen, Experten, die dann sich kümmern und dann auch eine Herzinsuffizienzverschlechterung frühzeitig erkennen, gegensteuern und dadurch dann Krankenhausaufenthalte verhindern können.
Es gibt ja auch eine große Sicherheit für Patienten. Man könnte ja meinen, Menschen mit einem schwachen Herzen sollten sich besser schonen. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Sport mit schwachem Herzen, wie geht das?
Ganz wichtiger Punkt. Also noch vor 20, 30 Jahren hat man gedacht, wer ein schwaches Herz hat, muss ins Bett und so ungefähr, kann vielleicht mal aufs Sofa, aber darf keinen Sport machen. Das ist komplett geändert und wir wissen, dass Menschen eben mit Herzschwäche von sportlicher Aktivität profitieren. Natürlich nicht in dem Stadium, wenn eine akute Dekompensation, wie wir es nennen, vorliegt. Also wenn man röchelt und Wassereinlagerungen in Lunge hat, dann ist natürlich kein Sport machen. Aber wenn man stabil ist und sich wohlfühlt, dann soll man auch mit einer Herzschwäche ganz gezielt Ausdauer und auch Krafttraining machen. Vielleicht ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist auch Reha. Also Rehabilitationsmaßnahmen bei Herzschwäche sind noch so ein bisschen, sagen wir, nicht oft genug ausgeschöpft. Und man kann auch als älterer Mensch durchaus von einer Reha in einer Reha-Klinik profitieren.
Welche Sportart würden Sie empfehlen für Herzpatienten mit schwachem Herzen?
Also es hängt stark davon ab, wie gut die Belastbarkeit ist. Also wenn man nur eine leichte Einschränkung hat, dann kann man fast jede Sportart machen. Also es ist immer wichtig, Ausdauersport und aber auch eine gewisse Kraftsport, also Intervalltraining. Das kann jetzt Rudern sein, das kann Fahrradfahren sein, das kann Joggen sein, das kann Schwimmen sein. Also alles, was einem so etwas Spaß macht, dass man es auch länger durchhält. Es geht ja darum, dass man jetzt nicht sich jedes Mal zwingen muss, sondern quälen dass man sogar muss, genau. eine gewisse Freude daran hat. Und ich habe schon einige Patienten, die sagen wir mal, absolute Sportvermeider waren, dann dazu gebracht, dass sie sportlich aktiv wurden und mittlerweile den Sport gar nicht mehr missen wollen.
Es gibt ja auch Herzsportgruppen, kann man ja auch gut gemeinsam machen mit anderen, dann macht das vielleicht sogar noch mehr Spaß. Übergewicht ist ein Risikofaktor bei Herzschwäche, das haben Sie schon genannt. Gibt es da auch dann Beratung in Sachen Ernährung für Betroffene?
Auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel bei Reha-Maßnahmen ein ganz wichtiger Part, dass man Ernährungsberatung hat. Und da haben wir in Deutschland, aber auch in anderen Ländern ein Riesenproblem auch schon bei Kindern und Jugendlichen, weil wir ja jetzt schon sehr viele übergewichtige Menschen in der Schule haben. Und da sind ja auch Programme beispielsweise, dass man mehr Bewegung wieder reinbringt in die Schulen, dass über den reinen Sportunterricht hinaus auch noch weitere Bewegungsprogramme gemacht werden. Und leider ist da die Neigung durch jetzt zu viel Handy und Computerbenutzung, sich noch weniger zu bewegen. Da spielen auch Sportvereine eine ganz wichtige Rolle. Und bitte, liebe Eltern, das Beispiel der Eltern ist ganz wichtig. Und Kinder, die eben Eltern haben, die selber auch sich sportlich betätigen, tun das natürlich auch leichter.
Selber kochen und sich selbst sportlich betätigen ist sicherlich wichtig, um gesund zu bleiben. Bleiben wir nochmal bei diesem Thema Ernährung. Das Wort Cholesterin war ja in Sachen Herzkrankheiten immer ein ganz zentrales. Keine Butter, keine Eier für Herzpatienten, hieß es ganz lange. Das enthält zu viel schlechtes Cholesterin. Dann wurde die Rolle von Cholesterin mal anders diskutiert und zwischenzeitlich mal in Frage gestellt, was ist denn nun richtig?
Also wenn man es auf die Ernährung bezieht, muss man klar sagen, dass nur ein geringerer Teil des Cholesterins, was bei uns im Körper vorhanden ist, aus der Ernährung kommt. Mhm. Und man kann, wenn man eine angeborene Störung hat und zu viel Cholesterin in der Leber produziert wird, dann kann man noch so eine strenge Diät machen, wie man will. Man wird nie die Werte so weit runterbekommen, weil eben eine erhebliche genetische Komponente dabei vorliegt. Und wenn man schon einen Herzinfarkt hatte oder wenn man eben ein Risiko dafür hat bei Bluthochdruck, Zuckererkrankung etc., dann wird man die Cholesterinwerte, die nötig sind, um die Blutgefäße vor Atherosklerose und Herzinfarkt und Schlaganfall dann einzuschützen, die wird man nur mit einem Medikament erreichen können.
Also das heißt nicht, ich darf kein Spiegelei mehr essen.
Genau.
Nie mehr.
Und das, was man früher gesagt hat, hier Butter ist schlecht oder Eier sind schlecht, das stimmt einfach nicht. Selbstverständlich soll man nicht jetzt 100 Grammweise Butter essen, aber ein Butterbrot geht, auch ein Frühstücksei geht. Es kommt natürlich auch auf die Gesamtkalorienzufuhr an. Also gerade Produkte, die beispielsweise industriell hergestellt werden, die enthalten häufig viel Fett, viel Salz, viel Zucker, weil das auch Geschmacksträger sind und weil die Leute bis zum gewissen Grad schon jung da angefixt werden. Und man kann normale Sachen wie ein Obst oder eine gelbe Rübe, die kann man vielleicht gar nicht mehr richtig als Geschmack empfinden, weil der Geschmack verdorben ist.
Also das heißt auch, Kinder frühzeitig ranzuführen ans selber Kochen und an frische Lebensmittel, das legt schon mal den Grundstein, um später noch gesund zu bleiben. Körper und Seele kann man ja nicht voneinander getrennt betrachten und so eine Herzschwäche oder auch die Erfahrung eines Infarktes, die sind ja für die Betroffenen mit großen Lebensängsten verbunden. Bekomme ich auch Hilfe dann, um damit klarzukommen als Herzpatientin, Herzpatient?
Also ganz wichtiger Punkt, die psychosomatische Versorgung ist leider für Herzpatienten noch nicht so selbstverständlich, wie es für Krebspatienten ist. Also da ist es ganz klar, das wird auch breit angeboten und die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie und auch die Deutsche Herzstiftung, da wird schon dran gearbeitet, dass wir eben herzkranken Menschen auch ein Angebot machen können in der Breite, was eben psychokardiologische Versorgung angeht. Das kann zum einen sein hier, was kann ich tatsächlich noch leisten? Das sind Lebensberatungen. Es kann aber auch sein, richtige Ängste, auch Menschen, die beispielsweise einen Herzinfarkt hatten oder die einen Defibrillator in sich tragen. Die haben oft richtige Panikattacken auch. Also da gibt es auch durchaus Möglichkeiten zu helfen, aber es ist leider noch nicht so ganz in der Breite verfügbar und wird oft auch dann nicht schnell und nicht gut bezahlt.
An wirksamen Medikamenten und neuen Therapien wird ja ständig geforscht, auch bei Ihnen an der Medizinischen Hochschule. Gibt es da gerade vielversprechende neue Ansätze?
Ja, ich meine, es ist ja aus der medizinischen Hochschule ist ja die Firma Cardior ausgegründet worden, die jetzt auch gerade übernommen wurde von einer großen Pharmafirma zu einem sehr hohen Preis, ein großer Erfolg hier auch für Niedersachsen. Da ist ein Medikament in der Entwicklung, was nach einem Herzinfarkt im Moment angewendet wird und wo es auch weitere Untersuchungen geben wird bei Menschen mit Herzschwäche. Das ist ein völlig anderes Wirkprinzip, als es bisher war, sogenannte Mikro-RNA, und das basiert auf Untersuchungen von dem Professor Thum bei uns an der MHH. Aber das wird noch etwas dauern, bis man wirklich weiß, ob das zusätzlich zu den Medikamenten, die wir bisher haben, tatsächlich das Überleben verbessert und die Symptome verbessert. Aber da wird weiter hart dran gearbeitet.
Da geht's immer weiter. Ja, im Studio zu Gast ist der Herzspezialist Johann Bauersachs und wir sprechen über Herzschwäche und wie man sein Herz stärken und schützen kann. Und uns haben heute viele Fragen zum Thema am Visite-Hörertelefon erreicht und Antworten hören Sie hier gleich bei uns. Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Stärke dein Herz. Herzschwäche erkennen und behandeln. Das ist das Motto der aktuellen Herzwochenkampagne der Deutschen Herzstiftung und Thema bei uns in der Visite. Im Studio zu Gast ist Professor Johann Bauersachs, Chef der Herzklinik an der MHH und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Und er hat heute Vormittag Ihre Fragen am NDR1 Visite Hörertelefon beantwortet. Zum Beispiel die von Hans Günther.
Ja, moin, Hans-Günther mein Name. Ich habe mal eine Frage, und zwar, die, was er so darauf hinweist, Kurzatmigkeit, dass man, wenn man jetzt spazieren geht, nach 100 Metern schon ziemlich erschöpft ist, keine richtige Luft bekommt. Und auch wenn man sich hier zum Beispiel, meine Frau hat das, wenn die sich bückt, dass sie mal auf einmal keinen Sauerstoff mehr kriegt und so. Also alles, was der Professor gesagt hat. Das trifft wahrscheinlich dann alles auf Herzschwäche zu, ne?
Also Atemnot nach 100 Meter spazieren gehen, das hört sich ziemlich nach einer Herzschwäche an. Darf ich fragen, wie alt Ihre Frau ist?
Meine Frau, die ist 72. Sie hat das schon zweimal verödet bekommen beim Herzen, weil sie starke Herzrhythmusstörungen gehabt hat.
Dann nehme ich an, dass sie wahrscheinlich Vorhofflimmern hatte, was man so
verödet. Ja, genau. Ja, das
ist korrekt. Und dann hat sie aber ja hochwahrscheinlich auch einen Bluthochdruck. Das ist auch häufiger in dem Alter. Aber sie sollte dann mal bezüglich Herzschwäche sich schon nochmal untersuchen lassen, weil Atemnot nach 100 Metern, das ist ja wirklich schon eine sehr eingeschränkte Belastbarkeit.
Ja, sie ruht sich dann etwas aus ein paar Minuten und dann kann sie manchmal sofort weiterlaufen, ne? Aber mit dem Bluthochdruck hat sie überhaupt nicht. Sie nimmt zwar Tabletten dafür, aber das ist noch im grünen Bereich.
Okay, wobei da die Frage ist, was sind die Werte genau, weil das als manchmal etwas unterschiedlich eingeschätzt wird, was der grüne Bereich ist. Aber sonst kann man vielleicht auch mal eine 24-Stunden-Messung machen, weil damit kann man objektiv darstellen, ist wirklich im Tag- und im Nachtverlauf der Blutdruck wirklich in Ordnung. Und wir haben auch immer wieder Menschen, wo eben unter Belastung oder schon bei leichter Belastung, wie beim Spazierengehen, der Blutdruck sehr deutlich ansteigt und dann zu einem Rückstau vor der linken Herzkammer kommt. Das wäre was, wo man ansetzen könnte. Aber es hört sich so an wie eine Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung. So, und das Alter Ihrer Frau spielt ja eine Rolle. Vorhofflimmern, was sie schon mal hatte, ist da auch häufig. Also das sollte man in der Richtung mal weiter abklären.
Also sie hat auf jeden Fall noch einen Zwergfellbruch. Da hat sie dann vieles darauf gedeutet, als das da dran liegen würde. Aber das wird wahrscheinlich dann ja nichts mit zu tun haben.
Also das kann, wenn man sich bückt, diese Sachen, die Sie beschrieben haben beim Bücken, das kann natürlich mit dem Zwergfellbruch zu tun haben, weil dann eventuell Organe aus dem Bauch in den Brustkorb treten. Aber beim Laufen, da geht sie ja aufrecht. Und da wird der Zwergfellbruch keine Rolle spielen, sondern das ist wahrscheinlich doch ein Problem des Herzens.
Alles klar. Schönen Dank für die Informationen.
Gerne.
Tschüss. NDR1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Thieltges und Professor Johann Bauersachs. Und am Telefon ist Monika. Sie hat eine Frage.
Ja, guten Tag. Im September jetzt diesen Jahres habe ich einen Herzinfarkt bekommen und bin auch gut behandelt worden, hatte auch jetzt eine Reha. In der Reha habe ich mir einen ganz fiesen Infekt eingefangen, muss jetzt auch Antibiotika nehmen und wollte einfach fragen, darf ich trotzdem noch laufen, weil ich muss eigentlich laufen, mein Hund auch. Und mir tut das auch gut. Darf ich das machen oder muss ich mich jetzt besonders schonen wegen dem Infekt?
Also wenn Sie,
eine Herzschwäche.
Wenn Sie sich so wohlfühlen, dass Sie spazieren gehen können, dann sollten Sie das auch machen. Das können Sie auch. Also Sie sollten jetzt vielleicht keine richtigen sportlichen Aktivität entfalten, wo Sie sich sehr anstrengen müssen. Und solange der Infekt da ist, aber gegen Spazierengehen spricht nichts. Und ich hoffe, Sie haben jetzt nicht einen Riesenhund, der Sie da durch die Gegend zerrt. Nee. Aber
Nein, habe ich nicht. Also es beläuft sich auf eine Stunde eigentlich morgens schon, wo ich dann denke, vielleicht ist das schon zu viel irgendwie mit dem Infekt jetzt, weil ich nehme auch Antibiotika ein. Und ich habe halt diese Herzschwäche.
Also ich glaube, dass Sie, wenn Sie medikamentös eingestellt sind, weil Sie ja in der Reha waren, werden Sie die wichtigen Medikamente einnehmen. Und dann, wenn Sie dabei keine Atemnot haben, also wenn Sie praktisch spazieren gehen mit dem Hund, ohne da Probleme zu haben, dann können Sie das auf jeden Fall tun.
Habe ich nicht. Also Gott sei Dank. Also da bin ich ganz froh irgendwie. Ich habe nur Angst, dass ich mein Herz vielleicht schädigen könnte jetzt, ne?
Nee, also es scheint ja auch ein bakterieller Infekt zu sein, sonst hätten sie keine Antibiotika und das schlägt typischerweise nicht aufs Herz. Das sind eher die viralen Infekte, die vielleicht mal aufs Herz schlagen können. Aber aktuell, so wie es sich anhört, glaube ich, können Sie mit dem Hund spazieren gehen. Und auf Dauer ist natürlich wichtig, dass der Infekt ausheilt. Das wird aber wahrscheinlich in ein paar Tagen bis Wochen der Fall sein. Und dann muss eben die Herzschwäche gut medikamentös behandelt werden, dass da keine Stauung, keine Wassereinlagerung in der Lunge ist, wo dann schnell wieder ein Infekt kommen könnte.
Eben, genau. Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen.
Monika, vielen Dank für Ihre Frage.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Beratungstelefon. Im Studio sind Melanie Tilkes und Professor Johann Bauersachs. Hallo.
Hallo, ich habe koronare Herzerkrankung. Habe gerade mein Blutbild bekommen, das ist auch in Ordnung, bis auf einen Posten. Und zwar die
Glyceride?
Ja, genau.
Mhm. Was möchten Sie denn wissen?
Da wüsste ich gerne, ich weiß eigentlich nicht, warum die erhöht sein sollen. Alles andere ist gut.
Sie meinen jetzt bei den Blutfetten die Triglyceride, da muss man immer einmal fragen, waren Sie denn nüchtern, als die Blutwerte abgenommen sind und hatten Sie da mehrere Stunden nichts gegessen vorher? Weil wenn man nicht nüchtern ist, kann man die Triglyceridwerte gar nicht verwerten. Das wäre die erste Frage.
Ach so, nein, ich war nicht nüchtern.
Na, da haben wir es doch schon, weil das ist ganz wichtig. Also die für die anderen Fette, für das Cholesterin und das LDL, HDL-Cholesterin, ist das nicht so wichtig. Aber für die Triglyceride, da muss man wirklich nüchtern sein und sollte seit dem Abend vorher nichts gegessen haben. Und dann kann man es ja gelegentlich vielleicht nochmal, wenn Sie wirklich nüchtern sind, einmal kontrollieren.
Ach, das beruhigt mich aber. Also mein LDL ist bei 50.
Ja, perfekt. Das ist sehr gut für Patienten mit einer KHK.
Ja, und ich mache auch Sport und alles. Und diese haben mich jetzt eben erschreckt. Also da muss ich mir da gar keine Gedanken machen.
Nee, und ich nehme an, dass Sie ja einen Cholesterinsenker nehmen, ein sogenanntes Statin, sonst wäre das LDL wahrscheinlich nicht bei 50.
Ja. Ich nehme also Statine, aber ich nehme ja auch ACE-Hemmer und Nitrendipin.
Und wahrscheinlich auch irgendwie ein Aspirin 100 oder so?
Ja.
Ja, sehen Sie mal, was ich schon erraten kann. Aber das hört sich ja gut an. Und wegen der Triglyceride, wenn Sie da nicht nüchtern waren, brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen.
Oh, dann danke ich Ihnen doch schön. Dann war mein Anruf ja sehr erfolgreich für mich.
Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Kranz.
Ja, tschüss. Danke. Ich danke auch. Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Telefon. Im Studio sind Melanie Tilkes und Professor Johann Bauersachs. Hallo.
Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Riek. Ich möchte gerne mal was Positives loswerden. Darf ich das mal?
Gerne.
Und zwar, fast auf den Tag genau ist mein Mann am 29. November 2011, hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Und die schnelle medizinische Hilfe hat ihn wieder so ein bisschen zum Leben erweckt. Er kam auf die Intensivstation, wurde super, super. Ich bin sowas von dankbar, wie er dort behandelt wurde. Er lag im Koma 8 Tage, die haben sich so bemüht. Alle Ärzte, alle Schwestern, alle. Ich muss mich nochmal, auch wenn es so lange her ist, bedanken dafür. Und es gibt noch mehr Positives. Er musste dann nach Hessisch-Oldendorf 6 Wochen, wurde dort auch so einigermaßen wieder auf die Beine, dass das Gehirn hat gelitten. Er hat einen leichten Hirnschaden davongetragen, aber eigentlich, und er ist heute, sage ich mal, so fit. Wir fahren Fahrrad täglich, wir sind bis zum Steinhuder Meer gefahren, 80 Kilometer, das schafft er mit seinem Herz, sein Herz ist richtig gut wieder. Also ich bin happy, muss ich sagen. Und immer wieder dankbar sein, dass das so gekommen ist. Natürlich ist die negative Seite, diese Hirnaussetzung oder so ähnlich. Er ist mittlerweile in der Pflegestufe 3. Aber gut, wir beide machen das, wir meistern das. Aber ich will nur sagen, Bewegung ist das A und O.
Sehr schön, vielen Dank für die Rückmeldung. Und das zeigt ja auch, dass die moderne Medizin auch bei wirklich schon Menschen, die praktisch klinisch tot waren und wiederbelebt werden mussten, schon noch so viel erreichen kann.
Oh, das ist, ich habe jetzt Ihre Sendung verfolgt, das war mir jetzt ein Anliegen, das mal loszuwerden.
Ja, es ist ganz toll, Frau Rieck, dass Ihr Mann so ins Leben zurückgekommen ist und dass Sie miteinander auch eine gute Zeit jetzt wieder haben können und er sich da so zurückgekämpft hat. Da freuen wir uns ganz, ganz doll für Sie.
Ja, wir beide auch. Wir beide auch. Und dass er wieder von seinem Herz, er ist halbjährlich in Behandlung. Der ist zufrieden, die Herzleistung ist in Ordnung für sein Alter, der ist 78 Jahre. Aber gucken Sie mal, wir fahren jeden Tag fast im Sommer 50, 55 Kilometer. Also ohne zu pusten, ohne, also das Herz kann sich regenerieren.
Wunderbar, vielen Dank für Ihre Geschichte.
Ich danke Ihnen, alles Gute für
alles Gute.
Sie, eine schöne Weihnachtszeit.
Danke ebenso.
Dankeschön, tschüss.
Das war unsere Sendung Visite bei NDR1 Niedersachsen, heute zum Thema Herzschwäche. Vielen Dank an meinen Studiogast, Herzspezialist Professor Johann Bauersachs. Er ist Direktor der MHH Herzklinik und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Und wenn Sie Informationen rund um das Thema Herzschwäche suchen, dann schauen Sie doch auch mal auf die Homepage der Deutschen Herzstiftung unter herzstiftung.de/herzwochen. Diese richten sich nämlich auch an Patienten und Angehörige. Und da finden Sie Online-Vorträge, Telefon- und Beratungsangebote. Am Mikrofon war Melanie Tiltges. Ich sage tschüss, einen guten Abend und achten Sie immer auf Ihr Herz.